Alpenpodcast aus Lüneburg. Immer dann, wenn es spannend, interessant, lustig, wichtig ist. Über 60 Menschen aus Lüneburg und Umgebung fanden sich auf dem Firmengelände der Sieb und Meier AG ein. Hier, am Ort der Deportation, waren die Wortbeiträge der SPD-Landtagsabgeordneten Andrea Schröder-Ehlers, Peter Asmussens von der VVN, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und Johannes Schmidt von der Geschichtswerkstatt zu hören. Auf dem Gelände der heutigen Sieb und Meier AG befanden sich bis in die 60er Jahre das von den Nazis eingerichtete Barackenlager für Sinti und Roma, die vorher am nördlichen Rand Lüneburgs lebten und ab 1941 dann gezwungen wurden, hierher umzusiedeln. 1943 wurden sie dann über Hamburg nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Unter dem Motto »Niemand und nichts vergessen« fand an diesem Sonntag, dem 9. März 2008, die Gedenkfeier für die verfolgten und größtenteils ermordeten Sinti und Roma nicht nur aus Lüneburg statt. Andrea Schröder-Ehlers:
Herr Meier, Herr Asmussen, meine Damen und Herren, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um ein paar Worte zu sprechen und auch im Namen unseres Oberbürgermeisters ein paar Grüße zu überbringen, der heute leider nicht kommen konnte. Der 9. März 1943 hat für Lüneburg eine besondere Bedeutung. Wir haben es eben schon gehört. Am 9. März vor 65 Jahren, das war übrigens auch ein Sonntag, sind Menschen von dieser Stelle über Hamburg nach Auschwitz deportiert worden. Wir erinnern uns an die Menschen, die hier in Lüneburg gelebt haben und die hier von Lüneburg aus in die Konzentrationslager gebracht worden sind. Wir müssen uns, glaube ich, aber auch daran erinnern, wie die Rahmenbedingungen waren, die herrschten, um solche Taten möglich zu machen, wie Menschen in dem System, in dem sie gelebt haben, dazu gezwungen wurden, es vielleicht auch sogar freiwillig gemacht haben, solche Taten zu begehen. Und ich glaube, wenn wir uns an so etwas erinnern, wenn wir uns daran erinnern, welche schweren Folgen Diktaturen haben, zu welchen Handlungen sie Menschen veranlassen, die in Diktaturen oder totalitären Systemen leben, dann denke ich, ist es unendlich wichtig, daraus zu lernen, aus dem Schicksal der Verfolgten zu lernen und für die Zukunft uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass solche Systeme, ob nun, wie wir sie im Dritten Reich hatten oder wie wir sie auch leider noch an anderer Stelle in der Welt hatten oder wie wir sie auch im anderen Teil Deutschlands über lange Zeit hatten, dass solche Systeme in ihrer unterschiedlichen Ausprägung und in ihrer unterschiedlichen Schwere nie wieder zustande kommen. Ich möchte gemeinsam mich mit Ihnen dafür einsetzen, dass unser demokratisches System erhalten bleibt, gestützt wird und dass wir alles dafür tun, dass junge Menschen wissen, wie wichtig so ein demokratisches System ist, dass sie wieder Zuversicht finden, dass sie wieder demokratische Regeln erlernen und mit ihnen umgehen, dass sie sich für demokratische Systeme einsetzen, weil ich glaube, das ist unsere einzige Chance, totalitäre Auswüchse, ganz egal in welcher Form, zu verhindern. Und wenn wir aus dem Schicksal dieser Menschen, die von Lüneburg aus deportiert worden sind, dieses lernen, denke ich, ist es schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich danke Ihnen.
Ein Interview mit Frau Schröder-Ehlers mit Nachfragen zu dem nicht von allen Zuhörerinnen geteilten Vergleich zwischen den einmaligen Gräueltaten des deutschen Faschismus und anderen Formen von Unterdrückung, die von ihr an diesem Ort und zu diesem Anlass gemacht wurden, finden Sie am Ende dieser Folge. Zunächst aber zum Wortbeitrag von Peter Asmussen von der VVN, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Kreisvereinigung Lüneburg.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten. An dieser Stelle fand die Deportation statt. Wir haben versucht, in unserem kleinen Arbeitskreis, mit unseren bescheidenen Mitteln, die Lebenswege der Lüneburger Sinti nachzuzeichnen und stellen Ihnen auch heute unser Ergebnis vor. Nicht dabei, das möchte ich gleich vorweg sagen, nicht dabei ist es ganz vieles, von was wir nicht erforschen konnten. Viele Zeitzeugen sind gestorben in der Zwischenzeit, auch Anwohner. Gerade eben haben wir wieder jemanden kennengelernt, der hier in der Nähe wohnte und einiges mitbekommen hat. Und vor einigen Tagen auch haben wir, vor einigen Wochen ist es erschienen, vielleicht haben Sie es gelesen, die Chronik Adendorfs. Auch darin wird ein Fall geschildert, nämlich ein 8-jähriger Junge, der in Adendorf in einer Pflegefamilie wohnte. Dort wurde am 9. März 1943 von dort aus deportiert und musste sich dem Deportationszug, wahrscheinlich wurde er hierher gebracht, wir wissen es nicht ganz genau, dann anschließen und von hier aus dann nach Hamburg und von dort aus ins KZ Auschwitz gebracht. Wie war die Situation der Sinti in Lüneburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Zunächst mal, das hat uns überrascht, wohnten sie in Privathäusern, insbesondere im Wasserviertel in Lüneburg. Sie gingen ihrer Tätigkeit nach als Schausteller, Scherenschleifer, Reisende. Und abgesehen von den üblichen Vorurteilen ihnen gegenüber und den Einschränkungen, denen sie ausgesetzt waren, blieben sie relativ unbehelligt nach unseren Nachforschungen. Eine erste Zäsur begann mit der Machtübertragung an die Nazis 1933 und den verschiedenen Gesetzen, die dann auf Reichsebene beschlossen wurden und auf örtlicher Ebene dann umgesetzt wurden. Zum Beispiel die Zuweisung von bestimmten Wohnstätten für die zugereisten Sinti. Es wurde ihnen ab 1934 lediglich gestattet, im Norden Lüneburgs ihr Lager aufzuschlagen mit ihren Wohnwagen, zu sein, nämlich im nördlichen Teil der Goseburg bei der sogenannten Pferdehütte. Das ist so ungefähr das Gebiet, wo heute McDrive da die Firma hat. Lediglich ein schmaler Feldweg führte dann über die heutige Straße in der Marsch und die Goseburgstraße entlang der Ilmenauwiesen in die Stadt. Die Goseburg war ja zum Teil in den nördlichen Bereich bewohnt und auch also Fabriken standen dort, aber nicht in diesem nördlichen Teil. Also dort waren die Sinti ganz alleine. Diese abseitige Lage des Wohnplatzes und die zunehmende Weigerung des Ordnungsamtes, ihnen die notwendigen Gewerbescheine auszustellen, was jetzt wie die Ausstellung von Führerscheinen nur in Ausnahmefällen geschah, führte nun zur weiteren gesellschaftlichen Isolierung der Lüneburger Sinti. Eine weitere Zäsur erfolgte dann im Dezember 38 mit dem Erlass zur Bekämpfung der Zigeunerplage. Zigeunerplage, ein Begriff, der dann auch nach 1945 verwendet wurde. Trotz des Verbots, den Aufenthaltsort zu verlassen, unter Androhung bei Zuwiderhandlung in ein Konzentrationslager eingewiesen zu werden, bereisten Sinti immer wieder verschiedene Orte, woraufhin die Hamburger Kriminalpolizeileitstelle, das auch an die Lüneburger Kriminalpolizei gerichtet war, 1941 energisch daran erinnerte, Zitat, bei der Erfassung ist allen über 14 Jahre alten Personen die Auflage erteilt worden, ihren derzeitigen Wohnsitz ab sofort bis auf Weiteres nicht zu verlassen, widrigenfalls ihre Unterbringung in ein Konzentrationslager erfolgt. Die Isolierung der Lüneburger Sinti am Rande der Stadt im Norden hatte anscheinend zur Folge, dass eine absolute Kontrolle nicht gewährleistet war. Deshalb wurden sie alle umgesiedelt ab Mitte 1941 von der Mehlbachstrift, also der Pferdehütte, im Norden in eine Barackensiedlung, eine befestigte Barackensiedlung war das, keine aus Holz, aus Stein, die hier auf diesem stadteigenen Grundstück sich befand. Sie umfasste etwa 8 oder 9 Baracken mit jeweils 2 Zugängen und befand sich hier auf dem Areal, auf dem Schmarkamp- und Badewiger Wasserweg, also hinter mir auf diesem Areal. Diese Barackensiedlung wurde dann in den 60er Jahren Und eben haben wir darüber auch noch etwas Neues erfahren. In den 60er Jahren abgerissen und dann baute die Firma Sieb und Meier auf einem Teil dieses Geländes eben später die Werksanlage auf. Eine Zeitzeugin, Frau Helm, die mit ihrer Familie zunächst auch in der Meerbachstrift wohnte, als Nachbarin der Sinti in einem Gartenhäuschen, wurde auch hierher einquartiert. Und sie erinnert sich, dass ihre Mutter seinerzeit einen ganz engen Kontakt zu den Sinti hatte. Auch die Schwester von Frau Helm, Frau Bütow, berichtet über das Leben in dieser Siedlung mit den Sinti als Nachbarn. An die Sintessa Rosa Rose kann sie sich besonders erinnern. Die Kleidung von Rosa Rose war so schön bunt. Die Frauen trugen längere Kleider und Röcke, die gingen bis zum Fußknöchel. Und die Männer hatten die Pomade, die in die Haare kam. Es war eine gute Nachbarschaft. Im Dezember 1942 erging der sogenannte Auschwitz-Erlass, womit die Vernichtung der Sinti und Roma Europas besiegelt wurde. In dem Schnellbrief vom Januar 1943 über diese Deportation der deutschen Sinti wurde festgelegt, wer im Einzelnen nach Auschwitz abzuschieben sei. Viele Kriminalbeamte und Dienststellen nutzten diesen Erlass, um ihr Gebiet, wie es hieß, Zigeuner frei zu machen. So auch in Lüneburg. Die Deportation begann Anfang März. Innerhalb weniger Tage wurden Tausende Sinti und Roma mit Eisenbahnzügen in das Vernichtungslager Auschwitz und hier in den Lagerkomplex Birkenau B2E, das sogenannte Zigeunerlager, deportiert. Bis Ende Juli 1944 waren es insgesamt 23.000 Menschen, die dort ermordet oder von Auschwitz aus in ein anderes KZ deportiert wurden. In den Morgenstunden des 9. März, wir sprachen schon davon, wurden alle Sinti, die hier wohnten, in ihren Wohnungen von einem größeren Aufgebot der Lüneburger Kriminalpolizei festgenommen. Das Bargeld wurde ihnen noch bei der Registrierung in Hamburg abgenommen. Und selbst das Hab und Gut, welches die Lüneburger Sinti zurücklassen mussten, wurde noch hier von der Stadt verwertet. Es wurde nämlich im Auftrag des Finanzamtes öffentlich versteigert durch die Firma Döring. Von dem Erlös dieser Versteigerung, und wenn Sie die Versteigerungsposten sehen, die haben wir mit abgedruckt, dann sehen Sie auch, dass es ganz arme Leute waren. Ein Kleid, eine Bettstelle und all sowas. Das sehen Sie in der Broschüre, da haben wir das abgedruckt. Der Erlös von dieser Versteigerung, der wurde dann über das Finanzamt, es waren mehrere Behörden eingebunden in dieses Verfahren, die Bezirksregierung, die Gestapo, der Oberbürgermeister, das Finanzamt. Der Erlös wurde dann von der Finanzverwaltung an die Stadt Lüneburg überwiesen. Die Stadt Lüneburg hat diesen Betrag genommen für die Miete dieser Baracken für einen Zeitraum, in dem die Sinti schon gar nicht mehr hier waren, sondern in Auschwitz, und in dem die ersten Kinder waren, das nämlich bereits umgebracht worden in Auschwitz. Bis Mitte Juli wurde nämlich dafür die Miete gezahlt von diesem Versteigerungserlös. Mitte Juli, und wir wissen, am 9. März wurden sie deportiert. Keine 5 Jahre nach ihrer Beteiligung an der Eliminierung der Sinti, nämlich am 28. Februar 1948, beklagte sich das gleiche Personal des Lüneburger Kriminalpolizeiamtes in einem Schreiben an das Landeskriminalpolizeiamt Niedersachsen in NS-Diktion über die, Zitat, unstet im Lande umherziehenden Zigeuner, die sich hauptsächlich von Diebstahl, Betrug und Bettelei ernährten und auch heute wieder insbesondere für das flache Land eine große Plage darstellten. Da haben wir es wieder, die Zigeunerplage aus dem Jahre 1948. Eine Anmerkung möchte ich aber noch aus aktuellem Anlass machen. Nämlich, wir sind hier auch zusammengekommen, weil es um die Erinnerung geht. Und die Erinnerung, die verflüchtigt sich sehr schnell, wenn man nicht bestimmte Symbolik hat. Das können Daten sein, Gebäude, Gedenksteine, Stolpersteine. Etwas, worüber man stolpert und ins Nachdenken kommt. Diese gibt es ja, zum Beispiel der Gedenktag 27. Januar. Sie müssen aber in Erinnerung bleiben und dürfen nicht verwässert werden. Wir fanden es nicht positiv, als wir davon hörten, dass der Bundestag etwa in diesem Jahr, weil das ein Sonntag war, der 27., bereits am 25. Januar die Gedenkfeier im Bundestag abgehalten hat. Gut, dass aber an dem Sonntag, den 27. in München Karneval gefeiert wurde, das können wir überhaupt nicht gutheißen. Eine andere Symbolik liegt in dem 9. November. Der 9. November 1938, gerade in diesem Jahr, fällt auch auf einen Sonntag. Und wir denken, er sollte auch weiterhin als Gedenktag in unserer Erinnerung bleiben und darf auch nicht verwässert werden. Wir möchten deshalb die Anregung geben, einmal darüber nachzudenken, ob es wirklich angetan ist, in diesem Jahr diesen Tag zu einem verkaufsoffenen Tag hier in Lüneburg zu haben. Wir sind dagegen, das möchte ich nur mal so sagen. Vielleicht können Sie das in Ihren Reihen mal diskutieren. Wir denken, das ist eine Verwässerung der Erinnerung. Jetzt ist es schlimm.
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf die an mehreren Stellen im Beitrag erwähnte Broschüre der VVN Lüneburg zur Geschichte, Deportation und Ermordung der Lüneburger Sinti. Wie immer finden Sie im Begleittext zum Podcast Links und Verweise auf die Quellen. So auch hier. Die Broschüre können Sie über die VVN in Lüneburg, aber auch im Heinrich-Böll-Haus in der Katzenstraße 2 erhalten. Johannes Schmidt von der Geschichtswerkstatt Lüneburg gibt in seinem Beitrag den Lüneburger Sinti wieder ein Gesicht und entreißt sie so dem Vergessen.
Das ist Julius Weiß, der lebt noch. Ich konnte mit ihm die letzten Tage öfter telefonieren. Wir haben ihn noch mal besucht. Ich weiß nicht, ob das hier so vermittelt wird, dass er so eine aufrechte Haltung hat. Die hat er heute noch. Und er stand vor uns, da war er 83 und in einem braunen Anzug. Die Familie hatte so ein bisschen Angst, dass es ihm anschließend wieder gesundheitlich schlecht geht. Aber er hat uns dann doch noch einiges erzählt. Und hier wird auch schon einiges deutlich. Er hat uns auch die Nummer gezeigt und hat dann noch gesagt, oh, ich könnte die wegschneiden, aber die geht nicht mehr weg. Er war in 4 Konzentrationslagern. In Bergen-Belsen, im Mittelbau-Dora, in Buchenwald, ja, und am Anfang in Auschwitz. Und zum Schluss war er in Bergen-Belsen. Wir haben ja hier einen Zeitzeugen. Herr Teutz, Sie haben uns auch berichtet, dass die hier eigentlich angesehen waren und die machten Musik mit der Familie Schubert. Und er hat hier bei Lindemann gearbeitet, wo jetzt noch der Rest, es war damals eine Kohlehandlung. Er hat Säcke getragen und dann Lastwagenführerschein gemacht und konnte dann die LKWs fahren. Und der hat ja sehr gute Erinnerungen und würde eigentlich gerne mal hierher kommen. Und er erzählte uns dann so, ja, also mein Bruder Johannes spielte sehr gut Geige, er spielte selber Akkordeon. Und sie zogen so rum und spielten auch am Wochenende mal hier und mal da. Und ja, und dann kam eben, sie waren, die Mutter war mit 9 Kindern hier. Die 3 Kleinsten sind in Auschwitz ermordet worden. Die 6 anderen zwischen dann knapp 30 und 14 Jahre haben alle überlebt und haben noch recht lange gelebt. Sein Bruder Weidemann, mit dem er in allen Konzentrationslagern zusammen war, ist erst kürzlich gestorben. Hans Gustav ist auf einem Klassenfoto drauf. Herr Teut, da sind Sie auch drauf. Das ist auch hier in der Broschüre drin zu sehen. Und dass Sie einfach morgens zwischen 5 und 6 Uhr wurden wir aus unseren Wohnungen geholt und mussten in Omnibusse steigen, die schon vor der Tür standen. Wir sollten angeblich an einen Ort gebracht werden, wo wir gute Arbeit und feste Bleiben finden. Die Busse fuhren nach Hamburg und hielten vor einem Schuppen und am anderen Ende des Schuppens befanden sich die Gleise mit Zügen, die direkt nach Auschwitz fuhren. Dort waren schon Hunderte von Sinti verzweifelt schreiend zusammengepfercht und mit dem Schreien und Wehklagen ging die Fahrt weiter. Als wir nach langer Fahrt in Auschwitz ankamen, wurden wir von Gestapo-Leuten mit Schäferhunden empfangen und es war uns klar, dass wir dort kein gutes Leben hatten. Und er wurde, erzählt uns noch, wenn ihr so hört, dass gesagt wurde, in Auschwitz ist jemand gestorben. Er sagt, da ist keiner gestorben, die sind ermordet worden. Meine 3 jüngsten Geschwister sind vor meinen Augen ins Gas geführt worden. Und Ich weiß nicht, ob ich das hier noch erzählen kann. Auf Seite 36 ist hier noch ein Bericht drin von einem Heinrich H., der damals 10 Jahre alt war. Und einfach, Herr Harder, vielleicht darf ich Sie doch erwähnen. Und Sie haben dann hier uns erzählt, wie es Ihnen ging. Und Sie haben überlebt. Sie waren 10 Jahre alt und hatten auch das schwer. Aber Sie haben überlebt und sind mit Ihrer Großfamilie hier. Gut, danke schön.
Ja, vielen Dank. Zum Ende der Veranstaltung, unser Motto war, niemand und nichts ist vergessen. Wir hoffen, dass dieses Motto so als Aufgabe für die Zukunft mitgenommen wird, dass die unterschiedlichsten Initiativen und Gruppen hier in Lüneburg, die zu dem Thema arbeiten, da auch weiter dran wirken und das für sich nehmen und damit diese Geschichtsarbeit vielleicht auch in die Museumslandschaft mit aufgenommen wird hier in Lüneburg. Wie wichtig diese Arbeit ist und auch solche Veranstaltungen sieht man daran, dass solche Veranstaltungen heute unter dem Schutz der Polizei stattfinden müssen und dass heute Nacht Neonazis hier in der Straße mehrere Aufkleber verteilt haben mit den Sprüchen wie Anti-Antifa, dort unten am Badowiker Wasserweg mehrere Sprühparolen angebracht haben mit ähnlichen Sprüchen, dass es genau solche Gruppierungen heute immer noch gibt und dass sie auch hier vor Ort aktiv sind und auch ein Auge auf solche Veranstaltungen haben. Und wir möchten diese Veranstaltung auch als Veranstaltung begreifen, die sich genau gegen solche Erscheinungsformen wenden.
Anschließend, wie angekündigt, das Interview mit der SPD-Landtagsabgeordneten Andrea Schröder-Ehlers, indem wir sie damit konfrontieren, dass die von ihr in die Diskussion gebrachte Totalitarismustheorie die Einmaligkeit der Gräueltaten des Faschismus relativiert und damit verharmlost.
Dass Sie so diese Vorstellung der Totalitarismusdiskussion wieder aufgreifen und die Einmaligkeit des Nationalsozialismus und der Verbrechen des Nationalsozialismus damit relativieren. Wie kommen Sie dazu?
Nein, ich denke, man kann die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht relativieren. Das waren wirklich schlimme Verbrechen, die sich in dieser Schwere hoffentlich so nie wieder zeigen werden. Aber wir haben auch andere Verbrechen, andere Systeme, in denen absolute Menschenrechtsverletzungen begangen werden, in denen es zu Situationen kommt, die man so nicht tolerieren darf.
Und das ist schon richtig, das sehen ja auch alle. Aber das Problem ist ja tatsächlich, die Einmaligkeit des Nationalsozialismus so dann zu subsumieren, wie Sie das in Ihrem Redebeitrag gemacht haben, ist da drin liegt ja auch eine Gefahr.
Also ich glaube, Sie interpretieren das jetzt vielleicht auch ein bisschen über. Der Nationalsozialismus, das war eine ganz schlimme Zeit, das kann man nicht relativieren, das sollte man auch nicht relativieren. Aber man darf darüber hinaus auch nicht vergessen, dass wir andere Systeme hatten, in denen es auch massivste Menschenrechtsverletzungen gab und wirkliche Verbrechen gegen Menschen gab, gegen die Menschlichkeit gab. Und auch die darf man nicht vergessen. Man darf sich jetzt nicht nur konzentrieren aufs Dritte Reich.
Und dann, ich glaube, da geben Ihnen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht. Aber das Problem ist, dass wir hier an einem Ort stehen, der durch die Geschichte des Nationalsozialismus also eine traurige Berühmtheit bekommen hat. An so einem Punkt und an so einem Gedenktag dann die anderen Regime in den Vordergrund zu stellen, wie sie es getan haben, ist hier einigen negativ aufgestoßen, unter anderem auch den Menschen, die darunter gelitten haben.
Es tut mir sehr leid, wenn der Eindruck entstanden sein sollte. Ich kann Ihnen nochmal sagen, das war nicht meine Absicht, sondern der Nationalsozialismus ist eine Zeit, die wirklich von ganz schweren Verbrechen gekennzeichnet war und
Auch einmaligen,
ne? Auch einmaligen, sicherlich auch einmaligen Verbrechen gekennzeichnet war. Aber trotz allem, und das sage ich auch an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, darf es nicht dazu führen, dass wir nur diese Zeit in den Blick nehmen, sondern wir müssen auch schauen, dass es auch in der Folgezeit immer wieder Situationen gab, wo man dann schon den Eindruck hat, dass die Menschen nicht gelernt haben, sondern weiter Verbrechen begangen haben, auch schwere Verbrechen begangen haben.
Aber ich hake da nochmal nach. An so einem Gedenktag, der ganz besonders sich auf den Faschismus konzentriert und die Unmenschlichkeiten, den industriellen Mord von Menschen, der wirklich generalstabsmäßig hier auch durchgezogen wurde, das Gespräch auf andere Systeme zu bringen, wirkt erstmal relativierend. Ne? Also so wie Peter Asmussen das in seinem Redebeitrag ja auch gesagt hat, dass Gedenktage verwässert werden durch verkaufsoffene Sonntage und ähnliches. Das sind ja Prozesse in unserer Gesellschaft, die muss man aufmerksam wahrnehmen. Und gerade Sie aus der SPD, die ja selbst als Partei ihre Vorgängerinnen und Vorgänger eine Verfolgungsgeschichte hinter sich haben, da fragt sich natürlich der geneigte Zuhörer, wie kommt das dazu, dass jemand an so einem Gedenktag dann den großen Bogen schlägt und nicht ganz konkret bei diesem Verbrechen der Nazis bleibt?
Also ich kann es gerne nochmal wiederholen. Die Verbrechen der Nazis waren schrecklich, fürchterlich und ich hoffe sehr, dass es wirklich einmalig bleibt und sich nie wiederholt. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass man auch solche Gedenktage aus meiner Sicht dazu nutzen sollte, zu sehen, dass Menschen eben nicht gelernt haben aus dieser Zeit, sondern dass es auch danach immer noch Systeme gibt und gab, in denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, teilweise auch in einer systematischen Form begangen worden sind, nicht einmalige Auswüchse waren. Und ich glaube, das muss man auch feststellen bei all dem Leid und all dem Schrecken, den es im Dritten Reich gegeben hat. Und Sie haben recht, gerade auch SPD-Mitglieder sind im Dritten Reich stark verfolgt worden, haben ihren Kampf, den sie gegen dieses Regime führen wollten, nicht zu Ende bringen können, sondern sind auf schreckliche Weise ermordet worden. Das darf man nicht vergessen, das werden wir auch nie vergessen. Aber man muss auch daraus lernen und man muss sich eben auch anschauen, wie es in der Geschichte weitergegangen ist. Und dann muss man feststellen, gerade jetzt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir für unser demokratisches System kämpfen, wenn wir sehen, welche Gefahren weiterhin von rechts drohen. Wenn man aber auch sieht, dass es auch auf dem im linksextremen Bereich Ansätze gibt, die so nicht tolerierbar sind.
Worin sehen Sie die?
Wenn ich jetzt an die Äußerungen meiner neuen Landtagskollegin Wegner aus Buchholz denke, dann stelle ich...
Kennen Sie die im originalen Wortlaut?
Ich kenne die nicht im originalen Wortlaut. Ich kenne sie aus den Zitaten über die Zeitung. Aber wenn ich solche Entwicklungen sehe, dann nochmal, darf man das nicht vergleichen mit dem, was im Dritten Reich passiert ist. Aber
das haben Sie aber getan.
Dann muss man für die Zukunft daraus lernen und muss sehen, dass es immer noch Menschen gibt, die aus der Vergangenheit nicht gelernt haben. Und ich denke, da sollte man wachsam sein und aufpassen. Und für mich bedeutet das, dass man demokratische Entwicklungen in den Vordergrund stellen muss und dass man möglichst gemeinsam dafür kämpfen muss, dass junge Menschen sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen und nicht in irgendeine extreme Art und Weise abgleiten und vielleicht unser System nicht mehr für notwendig erachten. Das wäre ganz fatal.
Eine Falken-Podcast-Produktion. SJD Die Falken, Unterbezirk Nordniedersachsen, 2008. Sprecher und Interview Georg Gunkel-Schwaderer. Wenn Sie diesen Beitrag in Ihren Zusammenhängen verwenden wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Ohne unsere Genehmigung darf der Beitrag oder Teile daraus nicht kopiert, veröffentlicht oder anderweitig angewendet werden.